Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Ich bin Beatrix Thaar und unser heutiger Gast ist eine Frau, die sich bestens mit Wandel auskennt. Und das gleich in zweifacher Hinsicht. Katrin van Randenborg leitet die Unternehmenskommunikation beim größten Automobilclub Europas, dem ADAC. Dort beschäftigt sie sich eingehend mit Veränderungen, sowohl in der Kommunikation als auch bei der Mobilität. Schön, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast, liebe Katrin.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Und ein herzliches Willkommen auch an meine Kollegin und Co-Host Janina von Jering. Schön, dass wir nach längerer Zeit endlich wieder einen Podcast zusammen machen, liebe Janina.
Hallo, ja, ich freue mich auch auf den Podcast mit euch beiden. Dankeschön.
Katrin, du bist studierte Germanistin und hast eine journalistische Ausbildung gemacht. Ja, das haben ja viele aus der Unternehmenskommunikation. Und bei dir war es so, dass du dann viele Jahre als Journalistin auch tätig gewesen bist. Und zwar in der Politikredaktion beim Focus, für den du über landes- und bundespolitische Themen berichtet hast. 2014 dann der Wechsel in die Politik, wenn man es so sagen kann. Du hast 4 Jahre die Pressestelle des Bayerischen Wirtschaftsministeriums geleitet und warst in dieser Zeit auch Pressesprecherin für das Ministerium. Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
Ach, das war eigentlich tatsächlich der Ruf der Ministerin selbst, das war die Ilse Aigner, dem ich sehr gern gefolgt bin. Und dann war es zu einem Zeitpunkt, an dem ich das Gefühl hatte, ich würde gerne nochmal neue Herausforderungen eingehen und mich selbst so ein Stück weit challengen. Nicht, dass mir der Job vorher nicht gefallen hat. Das ist eigentlich der tollste Beruf überhaupt, Journalist zu sein. Aber ich hatte so das Gefühl, ich komme da so ein bisschen anstrengungsfrei durch die Zeit und dachte, das tut mir eigentlich nicht gut. Und insofern habe ich die Herausforderung gern angenommen und das war natürlich eine doppelte Herausforderung. Auf der einen Seite so ein bisschen dieser Seitenwechsel, auf der anderen Seite in einer sehr politisch interessanten Zeit für die Ilse Aigner selbst, die aus dem Bund kam mit vielen Hoffnungen, eine Frau in der CSU. Dann war es ein wahnsinnig spannendes Ministerium und für mich extrem aufregend, dass ich jetzt Wirtschaftspolitik machen müsste und Energiepolitik im Übrigen auch, in einer Zeit, in der die Energiewende natürlich erst so richtig an Fahrt aufnahm, viele Diskussionen das Land bewegt haben von großen Stromtrassen, braucht man sie ja oder nein. Das war schon eine Herausforderung und mich hat es irgendwie wahnsinnig gereizt, dass ich auch wieder neue Themen hatte, in die ich mich würde einarbeiten müssen.
Klasse, dann kam aber schon die nächste Herausforderung, 2018, du bist in der Kommunikationsbranche geblieben, aber du bist zum ADAC gewechselt. Wir haben es eben im Intro, hat Bea schon gesagt, dem größten europäischen Automobilclub. Also eine wahnsinnig bedeutende Position, die du dann gemacht hast. Du bist dort inzwischen seit über 5 Jahren in den unterschiedlichsten leitenden Funktionen. Du warst unter anderem Leiterin Media Relations und Media und Public Relations, bist Unternehmenssprecherin und jetzt seit März leitest du die gesamte Unternehmenskommunikation des Vereins. Was hat dich denn dann 2018 dazu bewegt, beim ADAC zu starten?
Ich bin mal ganz ehrlich. Ich hatte in meiner, bei diesen Wechseln, das ist ja der zweite Wechsel des Schreibtisches gewesen. Ich war ja ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn schon mal beim Bundestag, bei der CDU-CSU-Fraktion Sprecherin. Da hatte ich immer so ein bisschen die Sorge auch, ich könnte parteipolitisch vereinnahmt werden. Mhm. Und es könnte so dieser Status der Unabhängigkeit, meine eigene persönliche Unabhängigkeit in Frage stehen. Und deswegen habe ich diese Phasen im politischen Umfeld eigentlich sehr gerne immer so ein bisschen begrenzt, also die Aufgabe übernommen, hatte auch das Gefühl, dass es meine Glaubwürdigkeit in dieser Funktion eher erhöht, dass ich eben nicht Parteimitglied bin. Und und das war dann auch an der Zeit nach einer Legislaturperiode, hatte ich das Gefühl, ich hatte so meine Verantwortung auch gegenüber der Ministerin, da war ich gerecht geworden, aber es wird dann auch wieder Zeit, sich zu verändern. Und dann schaut man sich ganz normal natürlich um, wenn man so diesen Gedanken hegt. Und dann war die Stelle beim ADAC tatsächlich ausgeschrieben. Und ich bin dem ADAC begegnet, wie fast jeder ihm begegnet. Mir war die Straßenwacht, also die Pannenhilfe, die war mir natürlich durchaus ein Begriff. Und ich bin auch von meinen Geschwistern gefragt worden, als ich dann gewechselt bin, wirst du dann jetzt auch ein gelbes Auto fahren? aber ich kannte von dem ADAC gar nicht diese ganze Breite der Organisation, denn der ADAC ist ja deutlich mehr als Pannenhilfe. Es sind unfassbar viele Verbraucherschutzaktivitäten. Es gibt die Luftrettung. Es gibt inzwischen einen Schlüsselnotdienst. Es gibt wahnsinnig viel politische Kommunikation, auch in dem Sinne, dass man natürlich versucht, als Interessensvertretung der Verbraucher aufzutreten und Einfluss zu nehmen. Und diese ganze Breite plus dieser Moment, in dem Mobilität sich so verändert, den dann in so einer Organisation kommunikativ zu begleiten, das hat mich enorm gereizt. Mhm. Und dann muss ich sagen, dann war das Bewerbungsverfahren, da gibt es ja auch viele Erfahrungen, die sehr negativ sind, wo man keine Rückmeldung kriegt, obwohl man sich irgendwie beworben hat. Ewig kriegt man nicht Bescheid. Dann führt man Bewerbungsgespräche und es dauert und dauert und dauert. Das war beim ADAC einfach super cool und super professionell. Und ich bin in dieses Haus, diesen bekannten Turm hineingekommen und habe mich gleich wahnsinnig aufgehoben gefühlt. Und dann habe ich ja gesagt bekommen und selber auch sehr überzeugt und bin ich dann den Schritt gegangen.
Du hast es eben selber gesagt, dass es gerade wenn man sich näher mit dem ADAC beschäftigt, auch schon viele Überschneidungen sozusagen zur Politik gibt oder beziehungsweise viele politische Themen ihr halt auch habt. Hast du jetzt im Nachhinein oder in der Rückschau so ein paar konkrete Learnings, wo du sagst, das hat mir total geholfen, meine Position, die ich davor hatte im Bayerischen Wirtschaftsministerium?
Also was natürlich extrem geholfen hat über die Jahrzehnte, ich bin ja leider schon so alt im Berufswerk, ist das Netzwerk. Also ich glaube, diese Banalität, dass es wichtig ist, nirgendwo verbrannte Erde zu lassen und überall ein Stück weit im Guten zu gehen und sich sehr klar Gedanken darüber zu machen, ist irgendeine persönliche Befindlichkeit wirklich so wichtig zu werden, dass man Kontakte in Frage stellt oder zerstört. Das ist schon ein großes Learning, dass es hilft, sich teilweise mal zurückzunehmen zugunsten guter Kontakte und bestehender Netzwerke. Und ich habe jetzt wirklich ein Riesenglück gehabt. Das ist natürlich nicht alles super strategisch angelegt gewesen. Ich bin immer beherzt ins Risiko gegangen, aber ansonsten kann ich sagen, ich habe viele, viele Zufälle gehabt, die mir in die Karten gespielt haben. Und ich bin ja ganz direkt nach dem Volontariat an den Bundestag gegangen, hatte da natürlich Kontakt mit Abgeordneten und Büroleitern und Referenten. Dann war ich im Journalismus und konnte auf diese Kontakte zurückgreifen. Als ich dann ins Ministerium gegangen bin, hatte ich das Netzwerk an Journalisten, die sozusagen mich kannten und offensichtlich auch meinen Ruf einigermaßen aufrechterhalten habe, so dass ich auf diese Journalisten auch wieder zugehen konnte. Und umgekehrt jetzt von Seiten des ADAC kann ich natürlich letztlich auch beide Netzwerke nutzen in die Politik hinein, allein um ja, Know-how zu erwerben, Fragen zu stellen. Fragen ist sowieso manchmal viel wichtiger als Reden und in Richtung Journalisten natürlich genauso. Und das ist ein großes Learning oder das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da habe ich enorm von profitiert. Das zweite ist, dass man sich sehr genau und sehr transparent seiner Rolle bewusst sein sollte und diese auch genau mitgeben. Also das erhöht sehr die Glaubwürdigkeit, wenn jeder weiß, ich rede jetzt sozusagen als Stimme eines Ministeriums. Mhm. Und das unterscheidet sich vielleicht sogar von meiner persönlichen Meinung. Auch das kann ich sagen. Oder wenn ich gegenüber Journalisten deutlich mache, an dieser Stelle kann ich mich leider nicht äußern. Aus bestimmten Gründen, die ich vielleicht sogar mitbenennen kann, dann hilft das der Glaubwürdigkeit sehr oder umgekehrt. Jetzt bin ich in der Rolle der Sprecherin des ADAC. Das lege ich deutlich. Ich lege auch manchmal Interessenskonflikte oder Probleme des Unternehmens offen, um sozusagen auf mehr Verständnis zu stoßen. Und da muss man, glaube ich, sich immer sehr, sehr genau seiner Rolle gewahr werden und auch seines Gegenübers gewahr sein. Natürlich auch abwehren, wegen welches Maß an Vertraulichkeit ich wählen kann. Aber eine hohe Transparenz in der Kommunikation und in der Kommunikation über die Rolle, über Zwänge, über Positionen, wie sie sich herleiten lassen, wo sie herkommen, warum sie so sind, das glaube ich, sollte man sich statt dieser bekannten Phrasen oder Wordings oder Sprachregelungen, die manchmal so Sprechern zurechtgelegt werden, das sollte man sich schon durchaus erlauben. Hm.
Ja, ich glaube, über Transparenz reden wir nachher auch nochmal relativ viel. Und bevor wir jetzt auch zu dem großen Thema, dem Wandel, nämlich kommen, würde ich ganz gern nochmal einen kurzen Schlenker zurückmachen und den Scheinwerfer auf den ADAC werfen, weil das, glaube ich, ganz gut auch nochmal ein Verständnis schafft für unser Themengebiet nachher. Ihr habt ja letztes Jahr euer 120-jähriges Jubiläum gefeiert, also Hut ab. Wenn wir jetzt mal gemeinsam mit dir auf die, sagen wir mal, letzten 10, 20 Jahre des Vereins zurückschauen, was sind denn aus deiner Sicht da die größten Umbrüche gewesen?
Der ERC hat dann jetzt bald 22 Millionen Mitglieder. Das heißt, der ADAC ist einfach ein Abbild der Gesellschaft. Und alle Themen des gesellschaftlichen Wandels betreffen auch den ADAC. Und wenn wir jetzt auf die Mobilität schauen, dann hat sich natürlich die Mobilität enorm gewandelt. Und es gibt auch ganz neue Ansprüche an Mobilität. Also das große Thema Klimaschutz. Und dann muss sich ein ADAC, der das Automobil im Namen trägt, natürlich auch verändern, um eben wirklich glaubwürdig zu sagen, wir vertreten Mitgliederinteressen und wir kümmern uns um die Anliegen unserer Mitglieder. Und wenn die Mitglieder, gibt es ein ganz plastisches Beispiel, wenn die Mitglieder eben nicht mehr nur mit dem Auto unterwegs sind und auch nicht nur mit dem Auto unterwegs sein wollen, dann sind halt Themen wie der ÖPNV, wie das Fahrrad, eben auch unsere Themen. Und dann muss man erstens die Expertise erweitern. Der ADAC hat ja unfassbar viele Fachleute. Da bin ich immer wieder, nach wie vor auch nach 5 Jahren, erstaunt, dass es eigentlich zu keiner Frage der Mobilität keinen Experten gibt im ADAC. Und eben auch Angebote, Standpunkte verändern. Und so gibt es jetzt ja auch inzwischen jenseits der Autopannenhilfe ganz sichtbar die Fahrradpannenhilfe. Das war uns ein Anliegen, auch als Zeichen. Also natürlich deshalb, weil auch ein Fahrrad inzwischen viel komplexer ist und ein E-Bike, wenn Sie damit liegen bleiben, können Sie genauso schlecht wieder in Gang, selber in Gang bringen, als wie ein Auto fast. Manche Straßenbahnfahrer sagt uns, es dauert länger und ist komplexer, als wenn wir ans Auto rangehen. Also als weil es nachgefragt und die Bedarfe von Mitgliedern sind, aber auch als sichtbares Zeichen zu sagen, wir als ADAC sind mit den 22 Millionen Mitgliedern auch ein Stück weit in der Verantwortung, Veränderungen in der Mobilität zu begleiten und zu fördern. Und das ist natürlich ein Riesenchange und dann diese ganze Breite der Organisation mitzunehmen, in denen es natürlich Traditionalisten und Fortschrittliche gibt. Und das ist dann oft die Aufgabe der Kommunikation, Wordings zu finden, auch eine Frage von Einbindung, von der Menge an Kommunikation, nicht zu vergessen, welche Zielgruppen wir haben, welche Stakeholder wir haben. Das ist eine Riesenherausforderung, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß und es beginnt mit Dingen wie, also mit Überlegungen, wie muss man den Namen dann auch ändern? Das ist natürlich auch eine Frage, die sich in irgendeiner Form an die Kommunikation rendert. Kann man auch Automobilclub heißen oder muss man anders sich nennen? Braucht man eine Änderung in der Satzung, die wir gemacht haben? Da steht jetzt also Klimaschutz in der Satzung drin als Ziel des Vereins. Und all diese Fragen stellen sich und das Ganze dann sichtbar zu machen. Wir werden immer noch oft angefragt, wenn es um so Schwarz-Weiß-Themen gibt, diese klassischen Pro und Contra. Da werden wir immer gerne noch angefragt, weil sich noch immer nicht zuletzt kommuniziert hat, dass wir jetzt nicht einfach nur blind Autolobbyisten sind. Immer gerne noch angefragt, ja, ihr müsstet doch gegen den Ausbau der Radinfrastruktur sein, wir brauchen hier einen Gegenpart. Nein, wir sind nicht gegen den Ausbau der Radinfrastruktur. Also das ist eine große kommunikative Herausforderung, die wahnsinnig viel Spaß macht. Also das ist das eine, der Wandel der Mobilität. Aber dann gibt es natürlich noch andere Dinge wie die Digitalisierung. Unsere Mitglieder sind in Geschäftsstellen gegangen. Früher haben gesagt, sie hätten gerne ein Tourset, so nennt sich das. Ich gehe auf eine Reise, ich brauche eine Straßenkarte, ich brauche eine Mautvignette und so weiter und so fort. Das machen immer noch viele. Aber viele Menschen erwarten auch, dass sie das online finden, dass sie es digitalisiert finden. Das heißt, unsere ganzen Informationen mussten in den letzten Jahren in Apps fließen, auf eine großartige ADAC.de-Homepage. Wir müssen uns fragen, wo bewegen sich unsere Mitglieder? Wie erreichen wir sie? Das ist natürlich ein zweiter Riesen-Change. Und dann gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung für so eine Organisation, die so groß ist wie der ADAC, in vielen anderen Haltungsfragen, da kommen wir bestimmt noch hinzu, also was Vielfalt betrifft, Toleranz betrifft, all diese Fragen, dazu müssen wir uns auch äußern und dazu wollen wir uns auch äußern. Das sind so die großen Themen, vielleicht ganz kurz genannt. Ich könnte natürlich auch noch den anderen Megatrend Individualisierung, also wie kriege ich es passgenau hin? Was möchte Frau van Randenborg, aber was möchte vielleicht jemand, der nicht in München lebt und in der Großstadt, sondern im ländlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern? Was braucht er? Was braucht er an Kommunikation? Was braucht er an Angebot und Unterstützungsleistung?
Mhm.
Du hast jetzt schon ganz viel so vorweggenommen, was mir so als nächste Frage auf der Zunge gebrannt hätte. Vielleicht noch, um erstmal so einen kleinen Schritt zurückzugehen. Du hast gerade von mehreren Changes gesprochen, hast uns aber im Vorgespräch auch gesagt, für dich persönlich als Kommunikatorin gibt es neben diesem Change, den dein Unternehmen macht, beziehungsweise sozusagen dein Unternehmen zwangsläufig mitmacht, weil es dieses große gesellschaftliche Thema der Mobilitätswende gibt, ist natürlich auch die Kommunikation in einem großen Change. Du hast es sozusagen von beiden Seiten, einmal inhaltlich durch dein Unternehmen und auf der anderen Seite dadurch, was sich gerade oder seitdem es PR gibt, sich stetig in der Kommunikation weiterentwickelt. Gehen wir aber jetzt erst nochmal, da kommen wir, glaube ich, später noch zu dem Kommunikationsthema nochmal einen Tick stärker jetzt in das Thema Mobilitätswende ein. Ihr habt ja ganz klar gesagt, wir verändern uns vom Automobilclub zum Mobilitätsclub. Du hast eben auch schon ganz viel angerissen. Ich glaube, die Gründe und die Ziele, weshalb ihr das macht, die sind eigentlich schon recht klar oder liegen jedem auf der Hand. Du hast auch schon ein bisschen konkrete Beispiele genannt, was diese Veränderung eigentlich mit sich bringt. Zum Beispiel im Hinblick auf die Digitalisierung, dass die Leute einfach erwarten, dass sie euer Angebot auch auf einer App haben und nicht einfach in den ADAC-Store gehen wie früher und sich, wenn sie in Urlaub fahren, eine Mappe mit Kartenmaterial mitgeben lassen. Du hast aber in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass ihr halt ganz viele neue Themen jetzt mit abdeckt, die man wirklich überhaupt nicht am Anfang mit dem ADAC verbindet. Es geht auch in Richtung Gesundheit, Telemedizin, Apothekenfinder, Schlüsseldienst. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen die ganze Bandbreite aufzählen oder erläutern, sozusagen, von hier kommen wir, reiner Automobilclub und so haben wir uns weiterentwickelt und das ist das große Geschäftsfeld, was wir jetzt mittlerweile für unsere Kunden abdecken. Weil ich glaube, das ist ein großer Mehrwert, weil bei vielen ist das noch gar nicht angekommen, weil viele vielleicht im Kopf immer noch den alten ADAC so haben, so den klassischen.
Total gerne. Ich kann auch sogar noch mal früher anfangen, weil der ADAC ist tatsächlich als Motorradvereinigung gestartet. Aber das zeigt es vielleicht ganz schön. Also es war eine Vereinigung von Motorradfahrern mit einem großen Fokus auf Verkehrssicherheit, weil immer mehr Menschen Motorrad gefahren sind, verunglückt sind, auf Strecken liegen geblieben sind. Und dann haben sich Menschen zusammengetan, die gesagt haben, nee, da muss man was tun, die muss man unterstützen und von der Straße fischen, in Anführungsstrichen. Sind immer mehr Menschen Auto gefahren und dann kam das, ja, die Straßenwacht, wurde der Automobilclub drauf. Genauso war es beim Thema Reisen. Die Menschen haben sich erstmal nur innerdeutsch bewegt, dann sind sie europaweit verreist, irgendwann weltweit und entsprechend dieser veränderten Ansprüche der Menschen hat sich da der C bestimmten Themen immer mehr geöffnet. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir feststellen, es gibt einen hohen Bedarf in der Mobilität, aber es gibt auch jenseits der Mobilität Bereiche, in denen es Mitgliederbedürfnisse, Bedarfe gibt oder auch andersrum gesprochen bestimmte Defizite. Und da haben wir den Bereich Gesundheit identifiziert. Gesundheit einerseits deshalb, weil man feststellen muss, der Zugang zu Gesundheitsleistungen, zu medizinischen Leistungen, der ist nicht mehr so einfach. Es gibt Themen im ländlichen Raum, es gibt die Themen Ärztemangel im ländlichen Raum, es gibt die Themen, hat eigentlich jeder noch vor Ort seine Apotheke, es gibt die Frage, wie kann man denn eigentlich in der Notfallmedizin die besser aufstellen, all diese Fragen gibt es und der ADAC ist ja im Bereich der Gesundheit mit der Luftrettung und mit dem Ambulanzservice, also mit dem Krankenrücktransport, tatsächlich bereits etabliert. Und dann hat sich für uns die Frage gestellt, ist das nicht ein Feld, wo wir uns im Sinne unserer Mitglieder engagieren können und müssen? Auch natürlich, um die Attraktivität der Mitgliedschaft weiter zu erhöhen oder auch zu erhalten, wenn uns Menschen vielleicht wegen der Mobilität nicht ausreichend attraktiv finden. Und das ist so dieses Doppelspiel. Natürlich macht man es, um erfolgreich zu sein, aber wir als ADAC und als große Mitglieder- und Verbraucherschutzorganisation eben entlang der Bedürfnisse der Menschen. Und insofern haben wir inzwischen, schaffen wir Zugang zu Telemedizin im Inland wie im Ausland. über eine App, über Kooperationspartner, kümmern uns um Medikamentenversand, um Medikamentenbestellung, um Einlösung von E-Rezepten, um all diese Fragen, die Menschen bewegen und perspektivisch möglicherweise auch da, wo die Schmerzpunkte der Menschen sind. Also zum Beispiel beim großen Bereich Pflege. Es ist eine Riesenherausforderung für Angehörige, wenn ein Mensch pflegebedürftig wird, auch noch deshalb, weil Familien eben nicht mehr ganz selbstverständlich an einem Ort leben. Gibt es dort Möglichkeiten, dass sich der ADAC engagiert? Und genauso im Bereich Zuhause, wo sich natürlich auch viel tut im Sinne von, wir brauchen eine andere Energieversorgung. Wir haben möglicherweise ein Elektroauto, das ist dann der Link zur Mobilität. Aber wenn man ein Elektroauto besitzt, dann habe ich Ansprüche an mein Wohnumfeld, dann brauche ich eine Wallbox, dann brauche ich möglicherweise eine Photovoltaikanlage, dann brauche ich möglicherweise einen smarten Stromzähler. Das sind Themen, die die Menschen bewegen und wo sie vor der großen Herausforderung stehen, dass sie sagen, boah, das ist so komplex, ich kenne mich nicht aus. Und da den ADAC an der Seite zu haben und zu sagen, na ja, die haben da so ein Paket, die haben Beratungsleistungen, damit beginnen wir eigentlich immer. Wir haben immer auf der Basis von wirklich Fachexpertise, eine sachliche Information und daran angeknüpft auch eine klare Beratungsleistung. Sie können sich eigentlich zu allen Fragen, ob sie jetzt Reiserecht betreffen, Verkehrsrecht oder so Fragen wie Energieversorgung, eine Beratungsleistung beim ADAC holen und dann entsprechend auch Angebote oder Produkte, die sozusagen das ganze Ökosystem, wie man sagen, dann Stück für Stück abdenken. Und das sind die beiden großen Bereiche, also Zuhause und Gesundheit, wo wir Bedarfe sehen und Stück für Stück unser Portfolio und unsere Leistungen und unsere Expertise anpassen.
Mhm. Ja, spannend. Ihr habt sozusagen jetzt diese zwei großen neuen Themenfelder, aber nicht zu vergessen natürlich auch weiter in eure bestehenden Bereiche. Ne? Pannenhilfe gibt es ja trotzdem weiterhin. Ihr macht auch weiterhin Autotests. Und für all diese neuen und auch bestehenden Bereiche, aber eben auch der großen Klammer drüber, ne? Was ist euer Selbstverständnis? Wie ist das gerade auch im Wandel? Braucht es, wie du ja schon gesagt hast, Kommunikation. Und auch die ist im Wandel. Wir haben so viele neue Kanäle inzwischen. Du hattest vorher schon die Individualisierung angesprochen. Wie erreichen wir überhaupt noch unsere Stakeholder? Genau mit dem, was sie brauchen. Entsprechend sind die Medien im Wandel. Deswegen lass uns jetzt mal kurz, oder nicht nur kurz, sondern lass uns jetzt mal über die Kommunikation ein bisschen tiefer nochmal sprechen. Wie passt ihr eure Kommunikationsstrategie in Hinblick auf diese ganzen neuen Themen, dem neuen Selbstverständnis an?
Ja, also für uns ist Kommunikation, vielleicht das nochmal vorweggeschoben, wahnsinnig wichtig. Und zwar, das unterscheidet uns so ein bisschen vielleicht von anderen klassischen Unternehmenskommunikationen, nicht einfach nur um der Selbstvermarktung willen und um bekannt zu sein, um als ADAC sichtbar zu sein, sondern auch in diesem Sinne unseres Purposes eine wirklich sachkundige Mitgliederinformation sicherzustellen. Und das hieß für uns, also sozusagen in diesem großen Change der Kommunikation, der jetzt ja schon eine ganze Zeit andauert, wir müssen dort sein, wo wir die Mitglieder erreichen. Und das haben wir ganz klassisch auch ein Stück weit ausprobiert. Immer sehr schnell und immer sehr forsch und sehr konsequent, haben wir gesagt, es gibt Social Media, es ist ein Phänomen, die Menschen, gerade junge Menschen, kommunizieren fast aus oder informieren sich fast ausschließlich über Social Media, da müssen wir sein. Und insofern, dann haben wir es gemacht. Dann haben wir festgestellt, die Kommunikation unterscheidet sich aber natürlich bei Social Media. Bestimmte komplexe Themen bekommen wir nicht drüber. Wie können wir das ergänzen? Wir haben eine Mitgliederzeitung gehabt, die bis vor kurzem noch per Post in allen Briefkästen gelandet ist, für wahnsinnig viel Aufwand, die aber auch zu einem großen Prozentsatz wahrscheinlich im Altpapier direkt gelandet ist. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, die auch mit Schmerzen verbunden ist, wenn man sagt, nein, das machen wir nicht mehr, das ist auch nicht nachhaltig. Dann haben wir das Mitgliedermagazin umgestellt und uns gefragt, wo sind denn Kontaktpunkte? Sie wissen das wahrscheinlich, dass sich Mitglieder das Magazin jetzt abholen müssen, in Anführungsstrichen, oder können als Angebot. Dann holen es aber auch die es interessiert. Also, und es landet nicht einfach wahllos in den Briefkästen von 22 Millionen Menschen. Also insofern kann man es jetzt beim Edeka im Supermarkt mitnehmen oder natürlich in den Geschäftsstellen. Das war ein großer Change und eine große Veränderung. Wie kriegen wir trotzdem aber diese vermeintliche Reichweite, die wir mit der Mutterwelt in allen Haushalten erreicht haben, wie kriegen wir die hin? Dann muss man natürlich eine tolle Homepage haben. Dann stellt man fest, so eine Homepage hat aber auch eine enorme Chance, weil sie natürlich kaum einen begrenzten Platz haben und weil sie natürlich viele Dinge wie eine tolle Suchfunktion, wie Autokataloge, wie große Studien, wie tolle Interviews auf unendlich viel Platz darstellen können, dann stellen sie sich die Frage, naja, aber lohnt denn der Aufwand, wenn wir dann auf einzelnen Beiträgen, für die, in die wir viel investiert haben, vielleicht gar nicht so eine gigantische Reichweite haben, können wir uns das leisten? Dann haben wir weiterhin die externen Medien. Und da sind wir jetzt als, sagen wir mal, als klassische Pressestelle, die wir ja auch sind, natürlich auch ein Dienstleister gegenüber Journalisten, weil Journalisten fragen uns einfach, ist das Fahrzeug gut oder nicht gut? Wie sauber ist ein E-Fahrzeug wirklich? Sauber, um es jetzt mal plakativ und versimplifiziert zu sagen, welche Modelle gibt es? Wie sieht's aus mit dem Zustand von der Verkehrsinfrastruktur? Wie steht's um die Brücken in Deutschland? Warum wird das Straßenverkehrsgesetz geändert? Das sind alles Dinge, die Journalisten als Fragen an uns richten. Also da sind wir auch ein Dienstleister in einer Form. Und alle diese Dinge zu tun und auszuprobieren, das war sozusagen so ein bisschen der erste Schritt. Und daraus auch Learnings zu ziehen. Mhm. Und was das erste Learning ist das natürlich so ein reines Reichweitenziel. Und da muss man so ehrlich sein, darum ging es in einem ersten Schritt auch so ein bisschen mit Sorge. Wie können wir die Reichweite der Motorwelt, die ja vielleicht auch nicht ganz eine ganz ehrliche Reichweite war, vor dem Hintergrund, was ich gesagt habe, dass es natürlich wahrscheinlich auch nicht jeder gelesen hat, das Heft, mit dem wir ihn oder sie beglückt haben, wie kriegen wir die kompensiert? Und dann macht man erstmal ganz, 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 ganz viel. Und dann lernt man und dann stellt man fest, bestimmte Themen funktionieren auf einem Kanal ja, auf einem anderen nicht. Eine Social-Media-Kommunikation ist was völlig anderes als eine DE oder eine Motorwelt oder auch eine Pressekommunikation. Mhm. Wie können wir denn bei der Vielfalt der Themen auch noch in irgendeiner Form wahrnehmbare Botschaften setzen? Und dann kommt man natürlich ganz schnell zu dem Schluss, dass man ganz stark priorisieren muss, dass man fokussieren muss und dass man die Kanäle sehr, sehr unterschiedlich behandeln muss und dass wir ganz klar unterscheiden müssen zwischen dieser klassischen Mitgliederkommunikation. Das heißt, wir brauchen auch eine andere Tiefe der Kommunikation. Natürlich bedienen wir ganz, ganz klassisch, wir schauen, was sind die Fragen, die Mitglieder im Netz stellen, was sind die Fragen, die sie in der Mitgliederberatung stellen. Wir machen aber auch viele Umfragen dazu, was denn eigentlich Menschen interessiert und rumtreibt und die Kommunikation da direkt anzupassen und ein Stück weit zu priorisieren, weitere Ziele jenseits von Reichweiten zu definieren. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und wenn wir jetzt die Herausforderung haben zu sagen, naja, im Mobilitätsbereich kennt uns eigentlich fast jeder, aber es gibt neue Themen, dann stellt sich diese Herausforderung natürlich noch mal mehr.
Du hast gerade gesagt, ihr kommuniziert ganz, 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 ganz viel. Das ist wichtig, weil ihr super viele neue Themen habt, weil ihr so viele unterschiedliche Kanäle bespielt, weil insbesondere gerade dieses Thema Mobilitätswende auch in irgendeiner Form schon in vielerlei Hinsicht erklärungsbedürftig ist. Und erst recht, wenn ihr dann so eine Fortentwicklung eures Angebotes macht, erstmal zu erklären, ja, warum macht ihr das? Und dann wird es auch total klar. Nichtsdestotrotz in der heutigen Informationsüberflutung, du hast es eben gesagt, es wird so viel kommuniziert, da muss man auch gucken, dass man trotzdem eine Sichtbarkeit bekommt, darf es natürlich auch nicht dazu führen, dass man sich gegenseitig so hochschaukelt und sagt, die kommunizieren so viel, deshalb müssen wir noch mehr kommunizieren, damit wir die irgendwie überlagern und unsere Botschaften überhaupt sichtbar werden. Merkst du manchmal, dass du dich selbst oder dein Team bremsen musst und sagst, ja, wir brauchen gute Kommunikation, die liefern wir auch ab, die ist qualitativ hochwertig und wir brauchen auch eine gewisse Quantität, aber wir müssen auch einfach gucken, dass wir den Markt nicht so komplett überschwemmen mit allem. Gibt es solche Situationen oder habt ihr das sowieso so gut im Gefühl, dass das gar nicht vorkommt?
Doch, natürlich gibt es die Situation, zumal natürlich, also wir sind schon manchmal die Neinsager, also so traurig das ist, aber natürlich jeder in diesem vielfältigen Organisation brennt für sein Thema. Das ist ja das Tolle. Und jeder hält auch natürlich für sein Thema für, sagen wir mal, sehr, sehr wertig für eine Kommunikation. Und natürlich gibt es Momente, in denen wir sagen müssen, Entschuldigung, aber das interessiert entweder, wenn jemand eine Presseerklärung haben möchte oder ein Interview unbedingt platziert haben möchte oder sonst was, interessiert leider den Journalisten nicht. Oder ich sage auch gerne, wenn wir unseren Ausland von Pressemitteilungen mit kleinteiligen Nichts oder mit reihenweise werblichen Inhalten füllen, dann melden sich die Journalisten schlichtweg vom Newsletter ab, weil die ertragen das nicht. Und dann bitte ich dann schon drum um das Vertrauen sozusagen, dass wir da die richtige Einschätzung treffen oder versuche zumindest nicht nur das Nein sagen oder das Nein sagen mit einem konstruktiven Vorschlag zu verbinden, indem ich sage, ich lege mir das mal hin und in Kombination mit XYZ, wenn wir denn soweit sind, wird es eine Kommunikation. Oder wir warten jetzt nochmal auf die Ergebnisse einer Studie und da können wir es vielleicht mit kommunizieren. Also, dass man nicht nur Nein sagt, aber natürlich gibt's das. Und es ist total wichtig, glaube ich, auch Nein zu sagen in alle Richtungen. Das wollen auch nicht Menschen, die unsere Accounts oder unsere Kanäle abonniert haben, wollen auch nicht reihenweise nichtssagenden Content haben. Und dann haben wir ja noch diesen Ruf zu verlieren, dass wir in diesen ganzen schwarz-weiß und sehr, sehr polarisierend geführten Diskussionen möglichst mit einer sachlichen und faktenbasierten Kommunikation glänzen. Das führt dazu, dass man dieser Impulskommunikation, wenn ich das mal so nennen darf, wirklich widerstehen muss. Weil das ist unser Ruf. Ich kann ihn ganz schnell einreißen, indem ich mich hinreißen lasse, eben mehr auf der Basis von Emotionen als von Sachverstand zu kommunizieren oder mich in so eine Diskussion wütend einzulassen. Das ist nicht unsere Rolle. Und das können wir uns als Verbraucherschützer auch nicht leisten. Und das führt aber genau zu dem Phänomen, was du angesprochen hast, dass man sich selbst und andere an der einen oder anderen Stelle auch bremsen muss.
Liebe Katrin, bevor wir jetzt leider ja schon fast zu unserem Ende kommen und mit dir dann auch nochmal in die Glaskugel schauen wollen, würde ich gern nochmal zu einem weiteren Thema kommen, beziehungsweise ein Thema, was wir vorher schon ganz kurz angerissen hatten, nochmal aufgreifen, nämlich die Haltungskommunikation. Hattest ja auch schon gesagt, ne? Ihr habt 22 Millionen Mitglieder und insofern eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, so seht ihr euch ja auch. Und deswegen seht ihr es ja auch als eine eurer Hauptaufgaben, die Mobilitätswende nachhaltig zu kommunizieren. Eben, dass die Menschen dieses Themas nicht müde werden. Und das ist sicher nicht einfach. Wie geht ihr denn diese Herausforderung an?
Das ist nicht einfach. Damit sagst du was, wo ich jetzt fast seufzen würde. weil es, und das ist so ein bisschen der Fluch der vielen kommunikativen Möglichkeiten, ich habe fast das Gefühl, es wird immer weniger einfach. Weil natürlich wird den Menschen eine gewisse Veränderungsbereitschaft abverlangen. Und ganz automatisch möchten sich Menschen ungern verändern. Zumal dann nicht, wenn es mit einem gewissen Komfort und einer gewissen Bequemlichkeit verbunden ist oder am Ende des Tages noch mit höheren Kosten. Und deshalb, glaube ich, ist unsere Rolle auch so wichtig, darauf zu achten, dass der Mobilitätswandel tatsächlich immer auch an den Bedürfnissen der Menschen gemessen wird. Also diese einfache Lösung, um es mal so zu sagen, weniger Auto ist per se die Lösung. Das stimmt vielleicht, wenn man einfach sagt, es geht darum, CO2-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Es wird aber zu unfassbaren, also ich sage dann immer gerne, dann hat man in Fragen des Klimaschutzes vielleicht was gewonnen, aber eine gesellschaftliche Spaltung erreicht. Und ich muss mir halt die Lebensrealität der Menschen anschauen. Und wenn im ländlichen Raum alle diese tollen Alternativen, die es in der Stadt gibt, vom Lastenfahrrad bis zum super ausgebauten ÖPNV nicht vorhanden sind, dann sprengt es die Gesellschaft so eine solche Forderung oder Botschaft. Und da gibt es ja viele andere Beispiele mehr. Und umso wichtiger ist es dann, dass man sich dann fragt, wie kann ich denn sozusagen Klimaschutzziele glaubwürdig mitvertreten, wenn ich sage, das ist nicht die Lösung. Und dann muss es die Dekarbonisierung, um es so mal sozusagen des PKWs sein. Dann muss der PKW klimaneutral betrieben werden können. Und dann stellt sich an die Kommunikation nochmal eine völlig andere Herausforderung, weil dann müssen sie sich auch teilweise anlegen. Dann müssen sie sich mit Automobilherstellern anlegen, die keine Elektroautos auf den Markt bringen, die in irgendeiner Form bezahlbar sind. Und damit natürlich einen Großteil der Bevölkerung von der Möglichkeit, klimaneutral unterwegs zu sein, auszuschließen. Dann müssen sie sich mit der Politik anlegen. Dann müssen sie sich mit Ladesäulenbetreiber anlegen, weil man sagt, der öffentliche Ladestrom, wenn der dann auch so teuer ist, dann werden sie die Menschen nicht zur Veränderung bewegen. Und sie müssen auch dem einen oder anderen Verbraucher natürlich animieren und sagen, naja, aber dort, wo Sie als Pendler mit dem Pkw im Stau stehen, kann man vielleicht doch tatsächlich mal überlegen, ob man den Park-and-Ride-Parkplatz anfährt und mit der Bahn fährt. Dann muss aber die Bahn funktionieren. Also es ist wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung und das Thema Bezahlbarkeit ist ein Megathema und ist leider für viele dann oft der Killer, um sozusagen sich zu verändern, nachvollziehbarweise. Wenn man auf den Geldbeutel schauen muss, dann fängt man nicht an, sich ein neues E-Fahrzeug anzuschaffen und eine Wallbox hinzustellen, schon gar nicht, wenn man dann in einer Mietwohnung wohnt. Also es ist eine riesen, riesen Herausforderung und am Ende des Tages, glaube ich, fehlt vor allem in der politischen Kommunikation, wenn ich mir das die Kritik erlauben darf, ein positives Zielbild. Weil die Menschen müssen wissen, warum sie sich verändern und sie müssen glaubhaft ein positiveres und besseres Bild vor Augen haben, was sie durch diese Veränderung erreichen. Ansonsten werden sie es nicht tun. Und das fehlt augenblicklich. Das fehlt in den ganzen Diskussionen in den Ständen. Also dieses Schlagwort lebenswerte Stadt, toll. Wunderbar, dass aus den Innenstädten keine Parkprobleme, aber da wohnen auch Anwohner. Also muss ich wahnsinnig sensibel kommunizieren und was eben immer wichtiger wird, das merkt man ja dann teilweise auch, wenn sich Menschen zunehmend von der Politik nicht mehr vertreten fühlen, um es mal so zu äußern, ist die Einbindung der Betroffenen. Und da würde ich mir wünschen, dass man das noch viel stärker zum Maßstab nimmt und sehr viel passgenauer, regionaler, ja, und an den Menschen orientierter entscheidet und erklärt.
Ich würde gerne zu unserer letzten Frage kommen. Wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich über Veränderung gesprochen. Du hast so viel erzählt, wie ihr euch verändert habt, welche Themen ihr angegangen seid und angeht. Ihr seid eigentlich mittendrin in der Veränderung. Da klingt unsere letzte Frage fast ein bisschen irrwitzig, bei der wir immer fragen, okay, wie sieht's denn in der Glaskugel aus? Wo steht ihr in 5 Jahren? Den Wunsch hast du eigentlich gerade schon geäußert, was du nämlich möchtest, wohin sich das entwickelt. Also in 5 Jahren, dass die Leute einfach ja sich von der Politik abgeholt fühlen und dass sie ja den Rahmen dafür haben, in dieser lebenswerten Stadt und Ähnliches zu leben. Wenn wir jetzt konkret auf den ADAC gucken, habt ihr so eine Art 5-Jahres-Plan, wo du sagst, okay, bis dahin wollen wir aber zumindest das und das geschafft haben? Das ist die erste Frage. Also was ist vielleicht dein 5-Jahres-Plan für den ADAC? Und die zweite Frage, weil wir heute schon viel über den doppelten Change gesprochen haben, was glaubst du, wo steht die Kommunikation in 5 Jahren oder die Kommunikation des ADACs in 5 Jahren?
Puh, wie lange reden wir noch? Also für den ADAC ist es für mich, glaube ich, ganz einfach. Also wir sind ja wahnsinnig etabliert. Der Stichwort ist sozusagen der gelbe Engel, der Straße, der Lüfte. Das Gemeinsame, sagen wir immer gern, ist das Helfen. Und ich würde mir wünschen, dass der ADAC als Helfer im Bereich Gesundheit und Zuhause nicht jetzt unbedingt, sagen wir mal, werblich gedacht, sondern für die Menschen ähnlich etabliert ist wie im Bereich der Mobilität. Und dass die Mitglieder die Angebote des ADAC als wirklich tatkräftig hilfreich und nicht labernd meinungsstark und aber nicht hilfreich empfinden. Also gerade diese tatkräftige Hilfe, dieses Dazusein, wo der Schmerzpunkt ist. Und das in diesen 2 neuen Bereichen, das würde ich mir wünschen, ohne dass dadurch sozusagen die Bedeutung oder die Relevanz für den Mobilitätsbereich schrumpft. Und das ist, glaube ich, für 5 Jahre schon ein Vorsatz, der sollte uns alle auslasten. Im Bereich der Kommunikation wünsche ich mir, dass wir es schaffen, unsere Haltung zu bewahren, in dem Sinne, dass wir uns auferlegen, sachlich und neutral zu kommunizieren und dass uns das unterscheidbar macht und dass es wahrgenommen wird und dass das zum Kern unseres Erfolgs wird, auch was dann Reichweiten betrifft. Also dass wir es uns schaffen, auf diese Art und Weise in Diskussionen einzubringen und dass wir dadurch dazu beitragen, dass Menschen Verlockungen, einfachen Antworten in dieser komplexen Welt und bei diesen komplexen Problemen widerstehen und dass wir unsere Reichweiten dazu nutzen können, dass Menschen ihrer persönlichen Entscheidung auf der Basis von sachlichen und guten Informationen treffen und selber aufgeheizte Diskussionen relativieren oder vermeiden.
Klasse. Ganz, ganz lieben Dank, Katrin. Das war wirklich ganz viel Input, den du uns gegeben hast, ganz viel spannender Input. Das, was ihr beim ADAC macht und wie ihr euch verändert, glaube ich, ist vielen noch nicht so bewusst. Ich glaube, dass der Podcast zumindest bei uns in der Branche nochmal dazu beitragen wird, dass viele nochmal einen ganz anderen Blick darauf bekommen. Deshalb ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Insights. Wir drücken dir die Daumen für und deinem ganzen Team die Daumen, dass sozusagen euer Anliegen, die Mobilitätswende als ADAC mit weiterzuentwickeln, dass ihr da was bewirken könnt. Ja, und sind gespannt, wohin es geht.
Ganz, ganz vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht ganz zum Abschied nochmal. Wir am ADAC sind so vielfältig unterwegs wie alle anderen auch. Und ich zum Beispiel persönlich bin mit dem Fahrrad unterwegs, mit dem Auto unterwegs, mit dem E-Scooter unterwegs und mit dem Pferd.
Sehr schön, da kann ich mich auch nur anschließen. Und was ich auf jeden Fall nochmal mit rausnehme für mich, ist, glaube ich, dass nicht nur der ADAC, sondern auch wir alle, die professionell kommunizieren, dieses differenziertere, sachliche, neutrale Kommunizieren uns auf die Fahnen schreiben sollten und eben auch alle dazu beitragen sollten.
Ja, wir haben einen tollen Job, aber auch eine große Verantwortung.
Ja, definitiv. Das ist ein gutes Wort zum Abschluss. Vielen Dank. Tschüss, Katrin.
Tschüss.
Ciao, ciao.